Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, schönen guten Morgen. Polen ist gestern vom EuGH gerügt worden. Schon wieder muss man sagen, dieses Mal ist es die Justizreform aus dem Jahr 2019, die gegen EU-Recht verstößt. Warum die PiS-Regierung einfach nicht aufhört, das klären wir gleich. Außerdem schauen wir nach Österreich. Da hat es gestern eine ziemlich peinliche Wahlpanne gegeben. Die SPÖ hat am Wochenende den falschen Kandidaten zum neuen Parteivorsitzenden gekürt. Selbst Experten geben zu, dass sie langsam den Überblick verlieren. So berichtete gestern die Tagesschau über die vielen Verstöße von Polen gegen EU-Recht. Kein Wunder, denn die erste Justizreform, die war 2015, das ist also inzwischen 8 Jahre her, und seitdem reformiert die PiS-Regierung munter weiter. Gestern entschied der Europäische Gerichtshof, dass die polnische Justizreform von 2019 gegen EU-Recht verstößt. Dabei ging es vor allem um die sogenannte Disziplinarkammer. Die hat, vereinfacht gesagt, die Funktion, Richter zu sanktionieren. Wenn also ein Richter ein missliebiges Urteil fällt, dann kann er dafür beispielsweise in den Ruhestand geschickt werden. Klaus Bachmann, Professor für Politikwissenschaften in Warschau an der Privatuniversität SWPS, ist jetzt mit mir verbunden und kann Ihnen dazu mehr erklären. Guten Morgen, Herr Bachmann.
Ja, guten Morgen, Frau Jeske.
Blicken Sie eigentlich noch durch bei den vielen verschiedenen Reformen?
Ich habe ein großes Plakat vor mir, wo die einzelnen Reformen und ihre Folgen und so weiter aufgeführt sind, damit ich nicht durcheinander komme. Es sind insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Kolumnen da drauf, die sozusagen die einzelnen Institutionen, die von den Reformen betroffen sind, darstellen. Aber ich kann das jetzt nicht näher beschreiben.
Okay, dann versuchen wir mal, das zu ordnen. Ich hatte das schon angetextet. Bei diesem Urteil, da ging es jetzt vor allen Dingen um die Disziplinarkammer. Außerdem ging es darum, in einem zweiten Punkt, dass Polen versucht, die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs selbst zu begrenzen. Können Sie uns diese beiden Punkte nochmal zusammenfassen? Warum hat der EuGH gestern gesagt, wenn diese Gesetze in Kraft sind, dann sind Richterinnen und Richter in Polen nicht unabhängig?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil dieses Gesetz es ermöglicht, zusammen mit der Existenz dieser Disziplinarkammer, die inzwischen anders heißt, aber immer noch genauso funktioniert. Diese zwei Mechanismen zusammen führen dazu, dass Richter für bestimmte Entscheidungen bestraft werden können. Das ist eine Situation, in der ein Richter dann, wenn er nicht bestraft werden will, halt nur in eine Richtung entscheiden kann, nämlich so, wie die Regierung will. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt eigentlich der Mechanismus, der dahinter steckt. Und da sagt der EuGH, okay, solange das so ist, sind polnische Richter nicht unabhängig. Und wenn sie nicht unabhängig sind, dann ist das ein Verstoß gegen die Grundwerte der Europäischen Union.
Jetzt macht die PiS-Regierung diese vielen verschiedenen Justizreformen seit 2008, also inzwischen seit 8 Jahren. Ist das eigentlich auch Taktik, so viele verschiedene Reformen zu machen, die dann so zu so vielen verschiedenen Urteilen führen, sodass man da leicht den Überblick verlieren kann?
Nicht wirklich, nein. Die einzelnen Reformschritte ergeben sich eigentlich aus dem, aus den Problemen, die durch die vorherigen Schritte entstanden sind. Das Ganze beginnt eigentlich 2017 mit der Verparteilichung oder wie man das nennen, der parteipolitischen Übernahme, das ist der richtige Ausdruck, der parteipolitischen Übernahme von einem Vehikel, das es in Deutschland gar nicht gibt, nämlich dem obersten Justizrat. Jeder Richter, der Richter werden will, muss von diesem Justizrat geprüft werden. Das ist so eine Art Filter und dann wird er vom Präsidenten ernannt. Und nach der Verfassung muss das paritätisch geschehen. Das heißt, es müssen da drin Leute sein, die vom Parlament gewählt wurden, und es müssen Leute drin sein, die von den Richtervereinigungen gewählt wurden. Und das hat 2017 hat das die Regierung so geändert, dass es nur noch, dass da jetzt nur noch Mitglieder drin sitzen, die von Politikern ernannt werden, also vom Parlament gewählt sozusagen. Und dadurch sind 2 Klassen von Richtern entstanden, nämlich die Richter, die nach dem alten Gesetz Richter geworden sind, und die Richter, die sozusagen auf der Überholspur aus politischen Gründen und weil sie loyal sind, Richter geworden sind. Und dann haben in sehr vielen Fällen, wo solche Richter in der gleichen Kammer sitzen zum Beispiel und urteilen sollen, da haben die alten Richter haben gesagt, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, weil wenn wir mit denen ein Urteil fällen, dann kann dieses Urteil angefochten werden, weil der zweite Richter, der hier sitzt, kein Richter ist, weil der ist durch Verfassungsbruch Richter geworden. Und das hat natürlich zunächst mal den ganzen Prozess unheimlich, wie soll man sagen, verzögert und kompliziert, weil dann die Richter haben sich dann auch an den EuGH gewendet. Dann haben sie sich an den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gewendet. Und dann mussten die Parteien warten, bis da von dort die Entscheidung kam. Und da hat die Regierung gesagt, okay, das können wir so nicht machen. Also wer sowas tut, der wird bestraft. Mhm. Und so ist erst dieses Disziplinargesetz dann entstanden, was dann wieder vor den EuGH gekommen ist. Und so kommt eigentlich aus jedem Reformschritt oder aus jedem Versuch der Regierung, die Kontrolle über die Justiz zu übernehmen, durch den Widerstand, der dadurch entsteht, kommt dann sozusagen der nächste Schritt oder das nächste Gesetz wird dann novelliert. Und so geht das jetzt schon eigentlich ja wirklich seit fast 8 Jahren, kann man sagen.
Und man hat ja auch den Eindruck, dass es so weitergehen soll, denn wenn man gestern dem polnischen Justizminister zugehört hat, dann hat der gesagt, der EuGH sei korrupt, da würden keine Richter sitzen, sondern Politiker, hat das Urteil also scharf kritisiert. Das klingt jetzt nicht so, als würde man das Urteil anerkennen und die Justizreform zurückdrehen. Was erwarten Sie?
In Polen ist Wahlkampf und der Justizminister, der für diese Reformen verantwortlich ist, steht einer Partei vor, die in den Umfragen ungefähr auf 2% kommt. Also in Polen gibt es auch eine 5%-Hürde, da wird er also im künftigen Parlament nicht mehr vertreten sein. Gleichzeitig hat er aber eine Fraktion innerhalb der Regierungsfraktion, ohne die Regierung keine Mehrheit im Parlament hat. Das heißt, einerseits ist er seit Monaten oder seit Jahren dabei, sich durch extrem radikale Äußerungen zur EU zu profilieren, weil er auch weiß, dass er die nie wahr machen muss, weil er ja keinerlei Chancen hat, die Regierung zu übernehmen oder die Politik gegenüber der EU zu bestimmen. Das Einzige, was er machen kann, ist, er kann die Politik gegenüber der Justiz hier in Polen bestimmen und das tut er ja auch. Und da packt er sozusagen ständig neue Reformschritte drauf, die dann dem Premierminister und dem Außenminister, die nicht von seiner stammen, sozusagen in Brüssel das Leben erschweren.
Trotzdem hat man ja den Eindruck, so sehr die EU sich, ja, ich sag mal, bemüht, dagegen vorzugehen. Also zuletzt hat es ja Strafzahlungen gegeben, 1 Million Euro pro Tag, die Polen zahlen muss. Das hat sich inzwischen auf 500 Millionen Euro summiert. Mit dem gestrigen Urteil läuft das jetzt erstmal aus, aber die EU-Kommission könnte solche Strafzahlungen ja neu beantragen. Dennoch scheint auch das ja nichts am Kurs zu ändern. Also was kann man noch tun?
Doch, das hat schon was am Kurs geändert. Die Tatsache, dass jetzt sozusagen die ganze Reform blockiert ist und dass die Regierung eigentlich nicht mehr weiß, was sie genau machen soll, um da rauszukommen. Die würde nämlich gern da rauskommen, weil die EU genau aus diesem Grund riesige Gelder blockiert. Nicht nur den Wiederaufbaufonds an der Pandemie, den Polen als einziges Land in der EU noch nicht gekriegt hat. Obwohl es teilweise die Garantien dafür übernommen hat, weil es sind ja zum großen Teil Kredite, die da aufgenommen werden, sondern auch Kohäsionsfonds, die EU jetzt, die EU-Kommission jetzt blockiert, wegen diesem Rechtsstaatsvorbehalt, der vor ungefähr 3 Jahren eingeführt wurde damals. Also Polen verliert enormes Geld, das die Regierung eigentlich bräuchte, um den Wahlkampf zu finanzieren mit sozialen Geschenken und so weiter. Die Kassen sind leer. Die Regierung hat nichts mehr zu verteilen. Sie hätte nach den derzeitigen Umfragewerten auch keine Mehrheit mehr im künftigen Parlament. Also sie steht mit dem Rücken zur Wand. Aber gleichzeitig kann sie diese Reform nicht rückgängig machen, weil das ist erforderlich, damit die Mittel fließen und damit der EuGH zufrieden ist, weil sie keine eigene Mehrheit im Parlament mehr hat. Und die hat sie nicht, weil der Justizminister mit seinen Manneken, mit seinen, ich glaube, 20 sind oder so, genug Unterstützung hat, um diese Mehrheit zu verhindern. Also das ist ein innerpolitischer Clinch, aus dem die Regierung vermutlich gerne raus will. Also sehr viele Regierungspolitiker sagen, dass sie wollen da raus. Aber sie kommt nicht mehr raus, weil sie einfach die Mehrheit nicht mehr hat, um die Gesetze zu verabschieden, die sie bräuchte, um rauszukommen.
Dann schauen wir mal, wie das weitergehen wird. Klaus Bachmann, Professor für Politikwissenschaften in Warschau an der Privatuniversität SWPS. Vielen Dank. Wochenlang debattierte in Österreich die sozialdemokratische SPÖ darüber, wer ihr neuer Parteichef werden sollte und kürte dann auch am Wochenende Hans-Peter Doskozil. Jetzt aber, zwei Tage später, hat sich herausgestellt, das war falsch. Doskozil hat die Wahl gar nicht gewonnen, sondern sein Kontrahent Andreas Babler. Grund dafür ist eine Wahlpanne, die Stimmergebnisse wurden vertauscht und rausgekommen ist das nur, weil ein Journalist vom österreichischen Rundfunk gut aufgepasst hat. Der Politikjournalist Martin Thür hatte sich auf die Suche nach einer fehlenden Stimme gemacht und herauskam dann, dass das ganze Wahlergebnis vertauscht war. Wolfgang Fichtel berichtet.
Martin Thür, Reporter und Moderator beim öffentlich-rechtlichen ORF, wollte es mal wieder genau wissen, ohne zu ahnen, was er damit auslöst.
Es war relativ simpel. Ich habe mir das Wahlresultat genau angesehen und nachgerechnet und gemerkt, das geht sich nicht aus, da stimmt irgendwas nicht.
Das Wahlresultat, 53-47% für den neuen Parteichef der SPÖ, eine knappe Mehrheit, nach Monaten zermürbender innerparteilicher Machtkämpfe. Hans-Peter Doskozil, der Mann mit Regierungserfahrung, galt als der Favorit. Nicht für die linksschlagenden Herzen der Delegierten, aber fürs Hirn der Strategen. Ein Mitte rechts Sozialdemokrat, der versprach, SPÖ-Wähler von der ÖVP und vor allem von der rechtspopulistischen FPÖ zurückzugewinnen. Andreas Babler hielt auf dem Linzer Sonderparteitag der SPÖ die Rede seines Lebens, wie durchaus respektvoll registriert worden war. Trotzdem sagten fast alle Delegierten danach, Hans-Peter Doskozil wird's.
Für Lösungen hat an sich Doskozil mehr geboten.
Insofern waren alle nur überrascht, dass es doch so knapp war. 316 Stimmen für den ausgerufenen Sieger Doskozil, 279 Stimmen für den vermeintlichen Verlierer Babler. Macht 596, rechnete die Wahlkommission vor. 595, eine weniger, rechnete Reporter Martin Thür aus und twitterte, mir hat das keine Ruhe gelassen. Er fragte nach, die SPÖ zählte nach, auf der Suche nach der einen überzähligen Stimme. Dann wurde es ganz still in der SPÖ-Zentrale. Und dann das.
Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst.
Michaela Grubisa, die Leiterin der Wahlkommission, war die Überbringerin der Botschaft, dass alles ganz anders ist. Excel soll es gewesen sein, das Rechenprogramm. Die Namen wurden vertauscht. Der Verlierer war der wahre Sieger.
Somit wurde am vergangenen Parteitag Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle herzlich beglückwünschen.
Ibiza, der Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz. Österreichs Politik hat viel zu bieten an Skandalen. Bei dem Schauspiel, das die SPÖ gerade gibt, bleibt aber nicht nur Martin Thür kurz die Luft weg.
Aber so etwas habe ich tatsächlich noch nie erlebt in Österreich, dass eine Partei daran scheitert, 600 Stimmen von Delegierten auszuzählen. Das ist auch für österreichische Verhältnisse etwas völlig Neues.
Wer keine Wahlen organisieren kann, wird auch keine gewinnen, spotten die politischen Mitbewerber. Das müssen wir uns jetzt gefallen lassen, sagt der gefühlte Zweitagessieger Doskozil. An der SPÖ-Basis geht es rund, sagt Eva-Maria Holzleitner, stellvertretende SPÖ-Vorsitzende, die den Parteitag moderiert, aber nicht mitgezählt hat.
Wut, Enttäuschung, Freude, Jubel, Ärger, Verwirrung. Ich glaube, all diese Emotionen haben alle unsere Mitglieder in dieser Situation jetzt gehabt. In den WhatsApp-Gruppen, in den Signal-Gruppen und so weiter geht es ja ziemlich rund.
Andreas Babler, der Sieger, tritt vorsichtshalber nicht als Sieger auf. Die Wahl würde er annehmen, sagt er, aber erst soll nochmal nachgezählt werden. Und Reporter Martin Thür hat einfach nur seinen Job gemacht, sagt er.
Nein, man wünscht sich ja immer, dass durch die eigenen Recherchen Dinge öffentlich werden. In dem Fall habe ich gar nicht damit gerechnet. Es war einfach nur eine Kontrolle. Ich wollte einfach sicher gehen, dass da alles korrekt ist. Dass das so etwas auslöst, hätte ich mir nie gedacht.
Wolfgang Fichtel berichtete über eine Wahlpanne bei der SPÖ in Österreich. Nirgendwo in Europa wurde in den vergangenen Jahren so oft gewählt wie in Bulgarien, nämlich 5-mal innerhalb von 2 Jahren. Damit nicht noch eine 6. Wahl dazukommt, haben sich die 2 größten Parteien jetzt notgedrungen geeinigt. Auf der einen Seite die konservative Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Borissow. Borissow war im vergangenen Jahr zwischenzeitlich wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Auf der anderen Seite die Antikorruptionspartei Wir setzen den Wandel fort. Innenpolitisch birgt das viel Konfliktpotenzial, aber immerhin außenpolitisch könnten die Parteien relativ leicht einen gemeinsamen Kurs finden, berichtet Silke Hane.
Das Parlament in Sofia soll heute eine Zusammenarbeit zwischen Bulgariens politischen Intimfeinden absegnen. Eine Regierung wider Willen. Nötig gemacht hat die unwahrscheinliche Konstellation eine verfahrene politische Lage. 5 Neuwahlen in 2,5 Jahren ohne Regierungsbildung. Premierminister wird zunächst der Physiker Nikolai Denkov. Wir alle brauchen eine Beruhigung der Lage, damit die Menschen wissen, dass das Kabinett, das Parlament und die Präsidentschaft gemeinsam an der Entwicklung des Staates zum Wohle der Menschen arbeiten, sagte Denkov gestern bei einem Treffen mit dem bulgarischen Präsidenten Rumen Radev, der das Land zuletzt mittels Übergangsregierungen gesteuert hatte. Auch Radev zeigte sich zufrieden. Bulgarien braucht Institutionen und Politiker, die sich wirklich an den Interessen der Menschen orientieren, die sich für Sicherheit, Gerechtigkeit und gegen Korruption einsetzen, wie es von allen ehrbaren bulgarischen Bürgern erwartet wird, die die Souveränität des Landes stärken und sich für die Vertiefung unserer europäischen Integration einsetzen. Herzstück der künftigen Regierungsarbeit dürfte die Reform der Justiz werden. Die gilt als politisch verstrickt, was den Kampf gegen die Korruption ausbremst. Für die Justizreform ist die Regierung auf eine weitere Partei angewiesen, um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Dafür wurde eine Vereinbarung mit der Partei Bewegung für Rechte und Freiheiten getroffen. Zudem haben die Parteien einen Wechsel an der Regierungsspitze nach 2 Jahren vereinbart. Dann soll Maria Gabriel von Nikolai Denkov den Posten übernehmen. Bis dahin wird die ehemalige EU-Kommissarin Außenministerin. Gabriel setzte dafür vergangene Woche bereits den Ton. Ich möchte den Fraktionen von GERB SDS, Wir setzen den Wandel fort, Demokratisches Bulgarien und der Bewegung für Rechte und Freiheiten dafür danken, dass sie die Interessen der Bürger über ihre Parteien gestellt und die euroatlantische Ausrichtung des Landes klar zum Ausdruck gebracht haben. Neben Ruhe in die Innenpolitik soll das neue Regierungsbündnis also Verlässlichkeit in der Außenpolitik ausstrahlen, auch wenn die beteiligten Parteien sich skeptisch gegenüberstehen. Der Politologe Stojčo Stojčev glaubt, dass die Regierung halten kann. Ich bin eher optimistisch, da die Regierung jetzt von allen Seiten angegriffen werden wird. Das wird sie viel eher zusammenschweißen, als dass es sie trennt. Ich bin absolut überzeugt, dass sie sich als recht loyale und berechenbare Koalitionspartner füreinander erweisen werden. Ich erwarte nicht, dass sie sich gegenseitig Fallen stellen und die Koalition von innen heraus torpedieren werden. Es gibt niemanden draußen, der die Regierung stürzen könnte. Einen ersten Protest gegen die neue Regierung hat die nationalistische und pro-russische Partei Wiedergeburt angekündigt. Sie will am Vormittag vors Parlament ziehen. Die Partei hatte zuletzt vom politischen Chaos in Bulgarien profitiert. Mit jeder Neuwahl waren ihre Ergebnisse gestiegen.
In Bulgarien tritt die neue Regierung heute voraussichtlich ihr Amt an, Silke Hane berichtete. Ich bin Ann-Kathrin Jeske, danke fürs Zuhören.